Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Clemens Tangerding besucht mich heute im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über die Ablösung junger Menschen von ihrer Herkunftsfamilie. Hallo Clemens, schön, dass du da bist.
Hallo Isabel, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, Clemens Tangerding ist mein Name. Ich sitze gerade auf einem knarzenden Stuhl.
Sehr schön.
Bei meiner Mutter. Bin ich gerade mit unseren beiden Kindern im Sommerurlaub oder für sie ist es Urlaub. Meiner beginnt dann, wenn ich sie wieder los bin, in
die
nach
Mutter
drei Wochen.
Oder die Kinder?
Also nach jetzigem Stand nur die Kinder. Okay. Und ich mache eigentlich wahrscheinlich sehr ungewöhnlich von Berlin schon für Berlin schon seit meinem Uni-Abschluss dasselbe, nämlich ich arbeite als freiberuflicher Historiker und bin 2019 aufs Land gezogen oder wir sind aufs Land gezogen. Das unterscheidet mich wahrscheinlich wiederum von sehr wenigen Berlinern. Und jetzt bin ich vor allem gespannt, was ich zu diesem Podcast überhaupt beitragen kann. Das ist eigentlich mein großes Fragezeichen.
Du meinst auch, aber wir gucken mal, was passiert. Mich interessiert dein Thema, das Thema deines neuen Buches. Ich beobachte sowieso schon länger, was du so machst, weil ich auch diese, kannst du vielleicht noch mal was zu sagen, deine Hauptberuf, dass du mit Dörfern, kleinen Städten, wenn ich es richtig verstanden habe, deren Nazi-Vergangenheit aufarbeitest. Das ist wichtig und aktueller denn je. Insofern war ich da immer interessiert und habe dann mitbekommen, dass du ein Buch geschrieben hast und das heißt Rückkehr nach Rottendorf, wo du gerade auch bist, für den Sommerurlaub zurückgekehrt bist. Wie kam es denn dazu, dass du das Buch geschrieben hast?
Ich habe einfach festgestellt, dass das, was ich erlebt habe in den vergangenen 4 Jahren, da war ich eben ganz, ganz viel in Deutschland unterwegs. Wir hatten 14 Einzelprojekte von St. Georgen im Schwarzwald bis Dömitz in Mecklenburg-Vorpommern, dass ich da Erfahrungen gemacht habe und dass ich diese Erfahrungen in Debatten nicht gefunden habe. Diese Erfahrungen betreffen Umgang mit Migration, auch mit Solidarität, ehrenamtlichen Engagement, Demokratie im ländlichen Raum. Also ich kenne aus meiner Blase, aus der Historikerblase, aus der politischen Blase, auch aus der Blase von Förderern und Stiftungen, kenne ich diese Begriffe. Aber ich habe eben Erfahrungen gemacht, bei denen ich den Eindruck hatte, die passen gar nicht zu diesen Begriffen. Und dann habe ich ein Exposé geschrieben und das erstmal hochgeladen und dann schnell die Erfahrung gemacht, dass sich kein Mensch dafür interessiert. Und dann hatte ich Gott sei Dank einen guten Geist in meinem Bekannten- und Freundeskreis, der Christian Dries von der Uni Freiburg, einer der wenigen Hörer meines Podcasts, der den gleichen Namen trägt, Rückkehr nach Rottendorf. Und der hat dann mal beim Verlag, beim CH Beck Verlag in München, den Kontakt hergestellt. Und die haben sich das dann eine Weile überlegt und interessanterweise gesagt, dass alles, was ich so intellektualisiere in dem Buch, ne, das habe ich am Anfang gemacht, also vielleicht nur ganz kurz noch zu dem Schreibprozess. Ich habe erst gedacht, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann muss ich ganz intellektuell schreiben und dann muss ich einen Debattenbeitrag liefern und dann muss ich Sachen konzeptionalisieren. Und die Rückmeldung vom Verlag war, kannst du das bitte einfach alles sein lassen und einfach nur das schreiben, was du erlebt hast. Denn Debattenbeiträge gibt es wie Sand am Meer, aber dass Leute einfach aufs Land gehen und mal beschreiben, also so normallos wie ich, ne? Aufs Land gehen und beschreiben, was sie da erleben, das gibt's eben nicht so oft. Und deswegen haben die eben sich dann dazu entschieden, das Buch zu drucken und jetzt erscheint es dann und ich bin gespannt, wie es aufgenommen wird.
Genau, wenn der Podcast erscheint, ist das Buch schon erschienen und bis dahin habe ich es auch ganz gelesen, jetzt habe ich Teile davon vorab lesen dürfen. Deinen Podcast kommt, den stellen wir natürlich in die Shownotes, selbstverständlich. Und das Buch dann auch, wenn es erschienen ist. Da geht es ja unter anderem um die Ablösung von der Herkunftsfamilie. Und wir beide leben oder lebten in Berlin und kennen ganz viele, die aus Süddeutschland kommen und sich da abgelöst haben. Deswegen können wir da gut relaten. Mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, ob du Untersuchungen erhoben hast, wenn man alle jungen Menschen betrachtet, wie viele lösen sich tatsächlich so sehr ab wie wir in Berlin? Ich habe zum Beispiel in München studiert, da war das gar nicht so. Da sind die meisten ins Nachbarhaus gezogen gefühlt und sind da auch geblieben. Ist das so ein Berlin-Phänomen oder gibt es das auch deutschlandweit?
Ich habe einen relativ großen Bekannten- und Freundeskreis und ich würde sagen, dass schon sehr viele, die in Städten leben, ob das jetzt Berlin ist, Hamburg, Köln oder München, dass die vom Land kommen und nicht mehr viel auf dem Land sind. So, also da sind, wo sie herkommen. Ne? Und man ist dann allerhöchstens so wie ich jetzt nochmal im Sommer mit den Kindern da und freut sich insgeheim auch, dass die alten Eltern einem nochmal ein bisschen Freizeit verschaffen. An Weihnachten, vielleicht bei runden Geburtstagen, aber es sind so Ausnahmen. Ne? Und allein schon, wie wir unsere Orte vorstellen, sagen wir auch nicht, ich komme aus Rottendorf, sondern ich komme aus bei Würzburg. Oder ein Freund von mir aus Willebad Essen, der sagt, bei Paderborn oder so. Das heißt, wir bringen eigentlich unsere eigenen kleinen Heimatkäfer, aus denen die allermeisten von uns stammen, schon sprachlich zum Verschwinden. Und das machen diejenigen nicht, die aus einer Großstadt kommen. Das habe ich auf jeden Fall festgestellt. So. Und ich habe, bevor ich mit diesen Projekten angefangen habe, bevor ich wieder selbst viel auf dem Land war, war ich einer von uns, sage ich mal. Ich musste mich lösen aus der Enge von Rottendorf. Ich musste weg. Hat mir auch nicht gereicht, in Würzburg zu studieren. Bin nach Münster gegangen, habe dann noch für die Promotion bin ich sogar nach Paris gegangen. Und ich hatte so dieses Gefühl, die Welt ist so viel weiter und so viel interessanter und diverser, wobei ich damals mit diesem Begriff divers noch gar nicht so diese geschlechtliche Komponente gemeint habe, sondern dass es einfach so viel gibt zu entdecken. Und habe so ein bisschen mit, also ich hatte schon auch schöne Kindheitserinnerungen, das heißt, ich habe auch immer ein bisschen mit Wehmut auf Rottendorf geguckt oder bin hier manchmal auch an der A3 vorbeigefahren oder ICE, fährt man auch immer zwischen Würzburg und München durch. Aber es gab immer auch dieses, ich habe es geschafft, hier rauszukommen, dieses Element, diese Gott sei Dank bin ich hier raus. Und ich war auf dem Land in der Schule, in Münster-Schwarzer, Klosterschule, und da sind ganz viele hier geblieben. So. Und ich habe die nie so richtig einsortiert. Und jetzt, als ich wieder viel auf dem Land unterwegs war, in kleinen Orten, habe ich gemerkt, dass das, was ich lange gedacht habe, nicht stimmt. Ich habe eben gedacht, dass die Progressiven weggehen und dass die, die vielleicht gar nicht so komplexe Persönlichkeiten sind wie ich, dass die bleiben und nicht so sehr auf sich achten. Und da habe ich eben Entdeckungen gemacht, die mich erstmal verstört haben und letztlich auch dann weitergebracht haben.
Dazu habe ich gleich eine Frage, bevor wir noch weiter auf die eingehen, die sich abgelöst haben, zu denen, die bleiben. Mir fehlt gerade, ich muss das Lied aus dem Kopf kriegen. There's only one good thing about a small town, you know that you want to get out. Ich weiß nicht mehr, von wem das war, aber das habe ich gerade im Kopf, jetzt habe ich es rausgebracht. Ja. Kurz nochmal zu denen, die bleiben, weil das interessiert mich auch, was haben die denn für ein anderes Verhalten? Jetzt erstmal an der Oberfläche, bevor wir überlegen, was die Gruppen voneinander unterscheiden. Also was machen die anders als diejenigen, die nach Berlin gehen, einfach gesagt?
Die bleiben und die treffen die Entscheidung zu bleiben und zwar jenseits der guten oder schlechten Beziehungen, die auch haben zu ihren Geschwistern, zu ihren Eltern. Aber es ist einfach eine Entscheidung, die früh getroffen wird. Hier möchte ich mein Leben verbringen. Und interessanterweise ist das bei den Klassenkameraden und Klassenkameraden oder jetzt bei den vielen Leuten, denen ich begegnet habe, die verwenden das Wort bleiben gar nicht. Sondern für die ist es eine Entwicklung. Die bauen sich ein Leben auf in hier Schernau oder Leute, die in Oerlinghausen jetzt ein Haus gebaut haben. Die sagen gar nicht über sich, wir bleiben einfach zu Hause und die anderen gehen weg, sondern die bauen sich was auf. Mhm. Das heißt, unsere Perspektive von irgendwie stecken bleiben oder so, haben die überhaupt nicht.
Ja, das kenne ich auch aus meiner süddeutschen Familie, dass die auch sagen, nee, die ist weggezogen und dann ist das Dorf weiter. Für mich ist weggezogen mindestens Berlin. Aber klar, ja. Was denkst du denn, was ausschlaggebend ist, dass sich jemand für den einen oder für den anderen Weg entscheidet?
Ich denke, es hat viel mit Einbindung in Familienleben zu tun. Also bei denen, die bleiben, ist es in meiner Beobachtung so, dass die viel stärker von der Kindheit an oder der Jugend an eingebunden waren in familiäre Strukturen. Die hatten Aufgaben, zum Beispiel jeden zweiten Mittwoch die Oma im Altenheim besuchen oder im Laden der Eltern aushelfen oder im Betrieb weiterarbeiten und dann aber auch ganz stark, und das war eine Dimension, die ich vollkommen vernachlässigt habe, auch, sag ich mal, mental, die ist das Engagement in lokalen Organisationen, Feuerwehr, Fußballverein, Handballverein, hier ganz stark Blasmusik, ja, und das ist einfach, diese Einbindung führt dazu, dass die Bindungen an den Heimatort einfach, ich würde gar nicht sagen, dass man die als positiv reflektiert und dass man merkt, dass es irgendwie Self-Care bedeutet und so weiter, sondern es ist einfach, man ist da und man bleibt da, weil man gebraucht wird, und es ist so ein ganz normales, selbstverständliches Lebensgefühl. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, wohingegen wir, Leute wie du und ich, diese starke Einbindung gar nicht haben oder ganz bewusst in so einen Abgrenzungsprozess gehen. Und am Ende dieses Abgrenzungsprozesses steht ganz häufig eben eine Abgrenzung und nicht ein Weitermachen. Das finde ich faszinierend. Das ist eine eigene große Frage, die ich habe, warum aus so vielen Therapien, die wir alle machen, immer die Abgrenzung als Ergebnis kommt und nicht die Integration, das Bleiben. Das ist immer, und das, was ich eben als so eine Art Merksatz mitgenommen habe oder beobachtet habe, ist, Abgrenzung macht frei, aber Abgrenzung macht nicht unbedingt glücklich.
Weil du sagtest, Einbindung in die Gemeinschaft, nenne ich jetzt mal, aber zuerst hast du ja gesagt, Einbindung in die Familie oder enge familiäre Beziehungen. Und oft ist es ja so, dass eine Familie sind 3 Kinder und eins geht weg und die anderen bleiben. Nennen es nicht bleiben, aber. Also da ist ja trotz ähnlicher Einbindung in der Kindheit, die waren ja wahrscheinlich alle im Sportverein oder was man da so macht, hat sich eine Person entschieden zu gehen. Oft habe ich gehört, eine von den Jüngeren eher. Weiß nicht, ob du die Beobachtung oder Nachforschung auch gemacht hast. Und ich dachte tatsächlich, deswegen bin ich ein bisschen überrascht über deine Antwort, das hat auch was mit dem Berufswunsch zu tun. Der vielleicht, oder auch, dass man erstmal studiert, dann muss man ja aus den meisten kleinen Orten auch erstmal weg. Und dann merkt man, dass es auch viele Vorteile hat, weg zu sein. So hatte ich mir das vorgestellt, aber das muss gar nicht sein, sagst du.
Also es hat sicher auch mit Berufen zu tun. Das ist ein Thema, was mich sehr intensiv beschäftigt, weil mein eigener Vater, der war erst BWLer, hat dann gearbeitet, deswegen sind die auch nach Würzburg gezogen, weil er studiert hat, und dann hat er gemerkt, er möchte nichts mit Zahlen machen und hat dann nochmal angefangen, Sonderpädagogik zu studieren. Da hatte meine Mutter aber schon 3 Kinder. Und das vierte war dann bald unterwegs, und der hat dann eben diesen Wunsch formuliert, und das haben die dann auch durchgezogen, dass er nach München gegangen ist, weil man damals nur in München, in Bayern, Sonderpädagogik studieren konnte, und wir saßen aber hier schon in einem Vorort von Würzburg. So, das heißt, es gibt bestimmt berufliche Entscheidungen, aber das ist noch nicht die ganze Erklärung, weil ich kann auch, sage ich mal, Jura studieren, ich kann es in München studieren oder ich kann es in Hamburg studieren oder in Berlin. Also ich glaube, dieser Wunsch, wegzugehen, kenne ich auch. Ich habe 3 Geschwister und ich kenne das in unterschiedlichen Ausprägungen. Ich muss hier raus. Dieses Rausgehen spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und Isabel, was mir gerade aber noch eingefallen ist, was ein ganz wichtiger Punkt ist bei den Bleibenden, ist, dass die genauso komplex sind wie ich auch, sich genauso abarbeiten an den Eltern, die einen nie richtig unterstützt haben in der Kindheit, oder an dem fiesen Nachbarn oder an der Schwester, unter der man gelitten hat. Die tun das genauso. Die machen auch genauso Therapien oder Coachings oder machen mit ihren besten Freunden lange Waldspaziergänge und reflektieren ihre Beziehungen, natürlich auch zu ihren Partnerinnen und Partnern. Aber die kommen zu einem anderen Ergebnis als wir. Und deren Ergebnis ist eben nicht die Abgrenzung und das Weggehen und das Wegbleiben und nur noch, wie gesagt, an Weihnachten und mal in den Sommerferien vorbeischauen, sondern das Bleiben und dass man die schwierigen Beziehungen eben integriert, so, in sein Leben. Und häufig sind die Beziehungen viel ritualisierter und alltäglicher als bei uns. Man geht einfach jeden Mittwoch mit seinem alten Vater bringt ihn zum Sport, sage ich mal, ja. Oder man trifft sich mit den Geschwistern jeden Sonntag zum Essen oder man sieht sich immer im Fußballverein oder so. Das heißt, es ist eine Ritualisierung. Das heißt, da ist gar nicht der Bedarf, ständig sich zu kontrollieren, wie fühle ich mich jetzt, wenn meine Schwester da ist und so, weil man trifft sich halt bei ritualisierten Gelegenheiten. Und Es ist aber, man integriert schwierige Beziehungen. Und das ist was, wo ich eben gemerkt habe, ha, das passiert auch politisch. Das ist das Entscheidende. Das ist eben dieses Stabilisieren von schwierigen Beziehungen. Es bleibt nicht nur in der Familie, sondern das passiert auch in Vereinen. Und auch wenn es in einem kleinen Kaff politische Probleme zu lösen gibt, ist das häufig eben, wird das integriert, dass man da Leute hat, mit denen man eigentlich gar nicht klarkommt.
Das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt, weil da habe ich mich ein bisschen selbst ertappt, dass die zwar das Bleiben nicht in Frage stellen, aber andere Dinge schon in ihrem Leben. Man hat dann immer den Eindruck, ja, die sitzen halt da und denken nicht nach, Entschuldigung an alle, die auf dem Land leben. Ich habe da auch ein Beispiel aus einer Familie, die ich kenne, wo das eine Kind mit dem Vater Riesenprobleme hat und jetzt ausgezogen ist und dann erzählte, ja, der hilft mir beim Renovieren. Dachte ich, hä? Er hat doch so Probleme. Und das ist für mich typisch, ich weiß nicht, du nickst, das ist für mich so typisch Land. Und gut, wenn du nickst, dann habe ich das so verstanden. Das schreibst du auch toll in deinem Buch, in dem Kapitel Rottendorfer Kind oder so ähnlich heißt das Kapitel?
Mein inneres Rottendorfer Kind,
Mein inneres Rottendorfer, sehr gut. Jetzt lass uns noch über das Politische reden, aber auch über das, ist ja auch politisch, das Miteinander der Generationen.
Ja.
Weil du sagst ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die sich abgrenzen und weggehen und nicht wiederkommen, bearbeiten das auch irgendwie, aber nicht miteinander, sondern jeder für sich und jede und mit vielleicht therapeutischer Unterstützung oder neuen Freundeskreis und Familie. Was bedeutet das auf die Gesellschaft bezogen?
Ich will mal so sagen, ich forme mir meine politische Meinung häufig durch Debatten. Ne? Also ich gucke mir ein Robert Habeck-Video an und fand es früher gut, jetzt finde ich es nicht mehr ganz so gut, aber ich habe dazu eine Meinung. Ich gucke mir einen Alice Weidel-Ausschnitt an auf Instagram oder auf Twitter und lehne das ab. Das heißt, ich konsumiere Haltungen, Debatten, Meinungen und finde die dann irgendwie. Finde manche gut, manche finde ich schlecht. So, da ist schon die erste Falle, dass ich gemerkt habe, jetzt durch die Arbeit auf dem Land, dass ich häufig dieses Rezipieren von Haltungen schon irgendwie als eine politische Teilnahme empfunden habe. Dabei ist es, ich sitze einfach in der Bahn, ich langweile mich und gucke mal kurz irgendwie ein Habeck-Video. Das ist noch keine Teilnahme. So. Ne? Und ich habe eben jetzt festgestellt, dass ich mit Leuten auf dem Land zusammengearbeitet habe, die es viel besser als in meiner Blase, also als in der akademischen, hochgebildeten, durchreflektierten, durchtherapierten Blase, dass es denen viel besser gelingt, Konflikte zu lösen. Weil, ich sage jetzt mal, was wir gemacht haben, war ja nicht einfach. Ne? Wir haben Projekte gemacht, die die NS-Zeit dieses Dorfes behandelt haben. Und NS-Zeit heißt auch Vertreibung von Juden und Jüdinnen, wobei das gar nicht so das problematische Thema war für die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, aber eben auch Zwangsarbeit. Der Bürgermeister, der in der NSDAP war, Soldaten, die in Einsatzgruppen waren und so. Also es war schon für manche Familien, die da immer noch wohnen, belastend. So. Also es war kein einfaches Thema. Trotzdem war die Kommunikation in den Gruppen miteinander, kam mir irgendwie so eingeübt und souverän vor. Und dann bin ich dann dahinter gekommen, dass dieses Projekt für die allermeisten, weil die sich auch lange engagieren, das 15. Projekt ist, wo die sich mit den Leuten aus dem Dorf, die andere Meinungen haben, irgendwie einigen müssen. So, weil die haben vorher das Problem gehabt, wird der Parkplatz vor dem Rathaus erweitert oder nicht. Davor haben die das Problem gehabt, okay, uns wurden die Gelder gestrichen für das Pfarrfest. Davor haben die das Problem gelöst, ja, Neubaugebiet, ja oder nein und so. Das heißt, die sind mit einer großen Souveränität und einem großen Pragmatismus ausgestattet und der Fokus ist ganz klar, wir müssen dieses Problem lösen, weil das nächste kommt bestimmt. Was ich aus Debatten kenne, zum Beispiel über Migration, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, ein Problem zu lösen, sondern immer wieder die gleichen Positionen zu wiederholen und probieren, den politischen Gegner irgendwie mit Mehrheiten zu dominieren. Aber dieses Lösen im Sinne von, wir setzen uns jetzt hier zusammen und lösen das Problem, ist eben viel weniger stark ausgeprägt. Und jetzt kommt eben die Pointe. Das, was ich mache, was ich gemacht habe, fiel in einen Bereich, der genannt wird, Demokratie in den ländlichen Raum tragen. Das heißt, in meiner Blase und auch in der Teilen der Politik und auch in Teilen der Stiftungslandschaft sind wir sozusagen die Durchdemokratisierten und auf dem Land fehlt es an Demokratie. Und dann habe ich gemerkt, Also das war sozusagen, als ich dann auch, du siehst es ja dann immer, wenn du dich für neue Fördermittel beantragst, siehst du da die Überschriften. Und es stand dann mal da so, Demokratie in den ländlichen Raum tragen. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt nehme ich mir Papier und Bleistift und schreibe runter, was ich erlebt habe, weil das stimmt so nicht.
Also du sagst, weil die nicht ausweichen können, indem sie sich abgrenzen und weggehen, müssen sie kooperieren und eine Lösung finden, eine gemeinsame.
Wir hatten in St. Georgen zum Beispiel, wir haben immer Einzelprojektleiter aus den Orten gehabt. Also es war nie so, ich, der leicht angegraute Akademiker, kommt aus der großen Stadt in einen kleinen Ort und bringt den Leuten dann bei, wie man die NS-Zeit aufarbeitet, sondern wir haben immer Einzelprojektleiter in dem Ort gehabt. Ne? Und in St. Georgen war der, hatten wir zwei, eine Frau und einen Mann. Er war bei der FDP, hatte sogar mal kandidiert, in den Landtag einzuziehen, und sie ist bei den Grünen, bekennende Grüne. Er war Lehrer und sogar Schuldirektor, und sie ist betreibt so ein Kabaretttheater. Und die haben das aber vollkommen selbstverständlich geschafft, miteinander zu kooperieren. Und das haben wir eben in vielen anderen Orten auch gehabt. In Neuenburg, im Kraichgau, hatten wir auch so zwei Männer mittleren Alters. Und die hatten einfach durch dieses lange Dasein, durch die lange Präsenz, durch das lange Engagement, haben die so viel Vertrauen erzeugt, dass die politische Haltung, die die auch haben, beide sogar, würde ich mal sagen, dass die relativ offen kommunizieren, gar nicht mal so eine große Rolle gespielt hat, sondern das waren einfach der Matthias und der Hartmut. Und man weiß, wenn man mit denen redet, die machen was Gutes draus.
Das ist, glaube ich, auch, weil es so direkt vor Ort ist. Ein Cousin von mir ist oder war lange Bürgermeister in einer süddeutschen Kleinstadt. Und das war so greifbar. Ich glaube, das ist auch ein Problem mit unserer Politik heutzutage. Ich habe keine Ahnung von Politik, aber dass es so irgendwo ist und weit weg und Europa und so. Und ich glaube, wenn man sieht, okay, das ist jetzt der Parkplatz vorm Rathaus, da ist es vielleicht nicht entscheidend, ob ich Grüne oder FDPlerin bin, sondern andere Sachgründe. Und da sagst du, das machen wir nicht mehr. Ich würde gerne nochmal, weil es leider kein Politik-Podcast ist, auf die Familie zurückkommen. Was macht denn diese Abgrenzung von Teilen der Familie, der Nachkommen und Teilen eben nicht mit der Familienkonstellation und dem Miteinander als Familie? Mir erzählen viele, die auch nach Berlin sind, wenn sie nach Hause kommen, der Bruder wohnt im Nachbarhaus oder die Schwester. Und das ist schon ein sehr unterschiedliches Leben auch.
Das Leben ist sehr unterschiedlich. Was mir auffällt an diesen Geschichten ist, dass Freunde und Bekannte, die an Weihnachten nach Hause kommen, sagen, ich muss wieder weg. Also das ist nicht eine Wahl, sondern das ist ein Müssen. Und das ist eigentlich für 40, 50-jährige gestandene, erwachsene Leute eine ganz eigenartige Selbstaussage. Man muss weg. So, ne? Wohingegen man, keine Ahnung, einen Urlaubsort, den man nicht so toll findet, oder wenn man mal ein Wochenende bei Freunden ist und da ist es irgendwie alles eng und laut, dass man da diese Formulierung gar nicht verwendet. So. Und ich habe eben den Eindruck, dass wir, aber das wäre jetzt ein ganz neues Thema, uns gegenseitig ständig selbst therapieren, also dass wir sozusagen eine Rolle einnehmen von Therapeuten und aber solche, sage ich mal, normalen, pragmatischen Lösungen vernachlässigen. Und das, was ich am Anfang schon gesagt habe, was ein großes Fragezeichen für ist, wo ich auch Freunde immer frage, die als Therapeuten arbeiten, warum ratet ihr in so vielen Problemlagen zur Abgrenzung? Was steckt da dahinter? War das immer so? Und habt ihr das Gefühl, wenn ihr eurer Klientin ratet, hey, wenn deine Mutter dich so belastet, brecht doch einfach mal den Kontakt ab. Habt ihr dann tatsächlich das Gefühl, dass es euren Klienten dann besser geht? So, das ist, wie gesagt, ein großes Fragezeichen. Und da bin ich selber auf der Suche nach Lösungen. Ich merke eben nur, Abgrenzung und Stabilität, Abgrenzung auf der einen Seite als riesiger Meta-Wert bei uns, ja, und auf der anderen Seite dieses Stabile, wir bleiben auf jeden Fall, was immer auch kommt, natürlich bleiben wir hier in Rottendorf, weil ja, wir haben hier gebaut. Das sind eben zwei Dinge, die unglaublich wirkmächtig sind, nicht nur in unseren Familien und in Beziehungen in unserer Familie, sondern eben auch politisch.
So ein interessantes Thema. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, Herr Clemens. Die Zeit haben wir leider nicht. Zum Abschluss noch, Was würdest du anregen wollen? Oder ich merke ja, dass dich das sehr beschäftigt und dass du ja auch politische Ideen hast. Kurze Antwort noch, was würdest du anregen wollen, was sich da ändern könnte vielleicht?
Ich habe da eine ganz konkrete Antwort. Ich werde häufiger jetzt gefragt, oder gebeten, Workshops zu geben oder Impulse zu geben für Demokratie, sage ich mal, Vereinigungen und Gruppen, die was tun wollen, zum Beispiel gegen rechts jetzt ganz stark. Ne? Und ich merke, dass die Antworten, die die finden oder die Methoden ganz häufig Debatten sind. Also die wollen eine Fake-News-Seite machen, die wollen Infostände machen, die wollen Flyer machen, die wollen Veranstaltungen machen, die wollen AfD-Veranstaltungen stören und so. Und jetzt ganz konkret hatten wir das eben in Luckenwalde auf. Und ich sage, wie wäre es, wenn wir Brücken reparieren? Wir haben nämlich ein paar Fußgängerbrücken, da kann man ewig nicht drüber laufen. Das ist doch das, was allen helfen würde. Oder unser Freibad, wir haben ein kleines Freibad in Luckenwalde, musste gerade die Öffnungszeiten reduzieren von ursprünglich Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr, von Mittwoch bis Sonntag 11 bis 18 Uhr. Hm. Lasst uns doch versuchen, Bademeister zu finden und Geld zu sammeln, um Probleme zu lösen. Das heißt, meine Anregung wäre, weniger stark Debatte als Lösung zu betrachten, sondern Lösen als Lösung zu betrachten.
Sehr schön. Wunderbare Schlussworte. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Clemens.
Danke dir fürs Zuhören.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.